Hot Seats and Cold Brews, dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.
Hallo und herzlich willkommen zurück bei Hot Seats and Cold Brews. Heute hier mit Steffi Maat und einem Gesprächsgast, einer Gästin, die ich jetzt erstmal noch geheim halte. Wir wollen sie erstmal anmoderieren. Sie ist nämlich, also das dauert eine Weile, denn ihre Erfolgsliste ist so lang wie bei fast keiner anderen Radsportlerin aus Deutschland. Denn, und jetzt kommt's, sie ist 35 Mal deutsche Meisterin, war die erste Cross-Country-Weltmeisterin, hat 18 WM-Medaillen, war 8-mal Weltmeisterin, hat eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Sydney gewonnen, 2000. Und ja, die Erfolgsliste ist unendlich lang. Ich könnte jetzt hier weiter scrollen nach unten. Cross-Country, Straße, Bahn, alles, was zwei Räder hat, hat 2016 ihr Abschiedsrennen gegeben und danach aber nochmal die Silbermedaille in der Deutschen Meisterschaft gewonnen. War 2018 die erste Regulatorin. Was das ist, kann sie uns gleich erklären. Das wissen ja gar nicht alle. Die erste weibliche Regulatorin für die Deutschlandtour, ist ARD-ZDF-Expertin der Tour de France Femme und der Lotto Thüringen Ladies Tour. Ich hätte auch vorne anfangen können, noch mit privaten Sachen, mit drei Brüdern aufgewachsen. Jetzt wird es nämlich schon spannend, in Neustadt an der Orla und hat mit 11 Jahren mit Radsport begonnen. Ich hoffe, ich habe alles richtig gesagt. Wow, da geht mir die Puste aus. Herzlich willkommen, Hanka Kupfernagel.
Hallo Steffi.
Hab ich alles genannt oder was? Verbirgt sich noch alles hinter der langen Erfolgsliste?
Ja, es war schon einiges dabei.
Aber war nichts Falsches.
Eins der wichtigsten Sachen, also was auch so nicht so zu finden ist, ist, was für mich sehr wichtig war, war eigentlich die Teilnahme an der Cape Epic. Da bin ich 2015 war echt extrem über meine Grenzen gegangen und das war ein Erlebnis fürs Leben.
Ja, erzähl doch mal, also das Cape Epic ist ja so das, unsere HörerInnen, habe ich ja vorher schon gesagt, zu dir sind ja wahrscheinlich meistens Mountainbiker und natürlich auch Graveler, kennen viele das Cape Epic, ich habe schon auch viel davon gehört, aber warum ist das jetzt so krass, gerade wenn man jetzt auch so, ja, also so diese Straßenrennen und was du da alles gemacht hast, ist ja alles auch richtig anstrengend und cross und warum ist Cape Epic jetzt so extrem krass?
Na, Mountainbike bin ich in den 90ern gefahren, als das auch anfing. Und konnte, weiß ich, 95 mal deutsche Meisterin werden. Und 2006 bin ich auch dann mal Weltcup-Rennen gefahren. Cross-Country halt alles. Und daher wusste ich, dass so eine Stunde, zwei Stunden Mountainbike, das tut halt richtig weh. Und die Vorstellung, 120 Kilometer Mountainbike zu fahren, also Mountainbike-Marathon, das habe ich immer abgewählt.
Und mehrere Tage dann halt auch noch und die Hitze.
Ja, das war für mich undenkbar. Aber ich habe halt mal den Karl Platt, Lothar Leder, Udo Bölz und Carsten Bresser immer in Mallorca im Dezember. Wir haben oft zusammen ein Trainingscamp gemacht. Und dann haben die abends immer beim Glas Wein erzählt über ihre Abenteuer bei der Cape Epic. Und da sagte ich dann so, Mann, das klingt so toll, da will ich auch mal hin. Und dann sagten die, ach, das ist nichts für dich. Sag ich, ich weiß, ich will es ja auch nicht fahren, aber ich will mal diesen Spirit erleben, weil das, was ihr so erzählt, das muss ja wirklich toll sein. Und dann kam es wirklich so durch Zufall, also man muss immer vorsichtig sein, was man sich wünscht, kam es dann dazu, dass ich dann den Platz von Udo Bölz bekommen habe, der im Trainingscamp da noch gestürzt ist, sich die Hand gebrach und mich dann 2 Monate später anrief, ob ich nicht für ihn die Cape Epic fahren würde. Ich habe gesagt, ja, bist du verrückt? Das will ich nicht. So viel Geld könnt ihr mir gar nicht bezahlen, dass ich diese Schmerzen aushalten will. Und am Ende bin ich es dann aber doch gefahren und hatte mir im November 2014 die Rippen gebrochen. Und dann im Meer hatte ich eigentlich nur 5 Wochen Vorbereitungszeit von dem Termin, von der Nachricht an. Und bin dann mit Carsten Bresser zusammen, der das 7-mal halt schon gefahren ist, damals zu der Zeit die Epic gestartet. Und wir sind von Tag zu Tag besser geworden, haben auch eine Etappe gewonnen, 2-mal Zweiter und insgesamt 4. im Mixteams. Hatten aber dann 2 Tage auch ziemlich Defekthexe dabei an Bord. Und aber in diesen Tagen, also ich könnte ein ganzes Referat drüber halten, weil das ist alles für mich noch so präsent und es war ja wirklich ein tolles Erlebnis. was ist da anders? Ja, dass diese Belastung und dass man wirklich in Grenzbereiche kommt, die man, glaube ich, in so einem Straßenrennen, was über 4-5 Stunden geht, schwer rankommt. Also ich bin, weil man muss permanent konzentriert sein, das ist das. Wenn man jetzt nicht so ein toller Downhiller ist wie du, dann...
Danke wie Blumen.
Ja, dann ist man halt auch in den Abfahrten nicht, kann man sich auch so kein Stück erholen, weil es ja doch ganz ruppig ist. Und wenn man da sportlich auch ein bisschen auf Ergebnis fahren will, dann ist halt permanente Belastung, sehr wenig Erholung und irgendwie gefühlte 5 Stunden im roten Bereich.
Ja, weil das, also ich bin ja noch nie ein Straßenrennen gefahren, aber ich gucke mir das ja auch immer sehr gespannt an und denke mir mal, was für Qualen gerade jetzt, gut, Tour de France ist eine Weile her, aber für mich immer noch sehr präsent, wenn ich mir das angucke. Und dann denke ich mir aber, ich bin ja einmal so eine kleine Friedensrunde damit gefahren mit so einem Riesenpulk. Und da sind wir halt auch 40 km/h gefahren oder irgendwie über 40 km/h, wo ich alleine ja also gar nicht hinkommen würde, außer im Vollsprint. Und das ist ja total angenehm in so einer Gruppe, weil du ja wirklich da einfach mitgezogen wirst. Also stelle ich mir so vor, ist das so beim Straßenrennen, dass du wirklich, also ich kann mir das, ja, man guckt sich das mal an und man versteht das aber schlecht, wenn man das nicht selber mal gemacht hat, wie da Sprints angezogen werden und Bergwertung und was weiß ich. Also ich finde das schwierig zu verstehen, aber trotzdem sind ja so, teilweise fahren die ja 200 Kilometer oder was weiß ich und dann 1, 2, 3 Wochen lang. Aber es ist schon in so einem Pulk dann eine eher Erholung, oder?
Naja, du kannst dich halt schon immer wieder erholen im Windschatten. Oder du hast halt Teamkollegen, die dich aus dem Wind halten und oder die Abfahrten auf der Straße. Klar, wenn du ganz vorne dabei sein willst, wenn du jetzt Tour de France schaust, dann da wird halt jetzt auch in den letzten Jahren bergrunter richtig Gas gegeben, dass, weil man einfach nirgendwo Sekunden liegen lassen will, wenn es dann in dieser Situation ist. Aber es gibt dann doch immer wieder über die Distanz von um die 200 Kilometer oder 150 Situationen im Rennen, wo du ja schon wirklich mal die Beine hängen lassen kannst, wo du ganz locker was essen kannst oder so. Und das war jetzt bei der Cape Epic, da haben mir so die Hände wehgetan, dass ich gar nicht mehr an meine Trikottasche rangekommen bin, um was zu essen. Da habe ich auch dann dementsprechend den ersten Hungerast meines Lebens erlebt. Und das denke ich mir, dass es auf der Straße nicht passiert, weil da kommen dann halt irgendwann, wenn das, sag ich mal, dann auch eine schwierige Bergetappe hast, kommen dann zwar die langen Berge, aber du hast halt auch immer den Mannschaftswagen hinter dir. Du hast Teamkollegen um dich rum, du hast den Mannschaftswagen als Backup auch hinter dir, wo du immer mal dich zurückfallen lassen kannst. Und das ist auch alles eine hohe Leistung, aber es ist anders. Ja, du kommst vielleicht dann so in verschiedenen Situationen in auch eine höhere Belastung, aber die hört dann auch wieder auf. Und beim Mountainbike-Marathon hatte ich das Gefühl gehabt, dass es immer eine sehr hohe Dauerbelastung erfordert. Und das muss man dann auch erstmal wollen.
Ja, ja,
wahrscheinlich. Dauerhaften Schmerzen.
Ja, ich stelle mir das auch ganz, ganz schlimm vor. Du weißt ja, ich bin ja nicht gerade die Bergziege so. Wenn es um Ausdauerfahren geht, wir sind ja auch, ein paar Mal sind wir schon zusammen gefahren, ja. Beim Mountainbiken kann ich dann auch besser mithalten, auf der Straße. Also wirklich. Aber das hat mich schon immer interessiert, das frage ich dich jetzt einfach mal. Wenn du da auf so einem, so einem Straßenrennen mal pullern musst und du hältst da jetzt an und oder einen Sturz hast oder einen Defekt, was auch immer, und die fahren da alle weiter mit 30, 45 km/h, weiß ich nicht. Wie holt man das wieder auf? Man darf dann da hinter dem Auto hinterherfahren? Nee, darf man ja nicht. Also wie kommst du da wieder ran? Das geht doch gar nicht.
Also bei Sturz und Defekt wirst du wieder aufgehoben, sag ich mal, und vom Mechaniker kriegst du ein neues Rad oder das Hinterrad oder Vorderrad wird gewechselt und dann darfst du schon nach einem Sturz offiziell auch hinterm Auto Windschatten fahren, um wieder ranzukommen. Meistens sind ja auch noch mehrere betroffen und dann bilden sich so Gemeinschaften, die das zusammen den Rückstand wieder aufholen. Und dann fährt man so in der Wagenkolonne von Auto, springt man so von Auto zu Auto wieder zurück. Und wenn man jetzt nur anhält, um mal sich zu erleichtern. Ja, da sieht man halt auch zu, dass so Teamkollegen mitkommen oder andere Leidensgenossinnen und Genossen und dass man dann halt in der Gruppe wieder zurückfährt. Und natürlich macht man das dann auch in einem Moment, wo es jetzt nicht gerade auf Angriff steht, sondern wo das Feld eh ein bisschen ruhig und gleichmäßig fährt.
Ja, aber da trotzdem wieder anfangen, stelle ich mir krass vor.
Ja. Ja, und das ist natürlich ein großer Kraftaufwand. Und ich muss sagen, wenn ich so als auf dem Motorrad sitze, als Regulator bei der Deutschlandtour, da sehe ich auch so viele immer wieder mehrfach anhalten, auch auf den ersten 100 Kilometern schon. Und dann fahren die immer wieder zurück. Und dann denke ich mir so, ihr macht alles auf Aerodynamik, um jedes Watt zu sparen. Ja. Vom Helm, von der Socke, vom Trikot, alles ist ja auf das Fahrrad natürlich, alles auf Aerodynamik getrimmt, dass man wirklich so wenig wie möglich Watt verbraucht. Und dann geht man viermal im Rennen pinkeln. Ja, was jedes Mal auch richtig Kraft kostet, denke ich mir, wieder zurückzukommen, weil die fahren ja wirklich da mit 40, 45er Schnitt, wenn es ruhig ist. Und wenn die aber schnell fahren, steht da permanent eine 60 drauf. Und aber da weiß ich, da habe ich die Männer habe ich selber nicht gefragt. Bei den Frauen weiß ich, es gibt jetzt, wo die Rennen auch länger sind, viele, die auch anhalten oder anhalten müssen. Ich war immer in der Situation, ich konnte das irgendwie ausschwitzen.
Ich wollte gerade sagen, was ist die Option? Also ich weiß nicht, also bei Männern, also können wir, also jetzt kommen wir aber sehr ins Detail, aber das interessiert mich jetzt ja doch schon immer.
Die pinkeln auch vom Fahrrad, ja.
Schon, ne? Aber Frauen nicht.
Ich könnte mir das jetzt technisch nicht vorstellen.
Aber das könnte man doch mal, da müsste man sich doch mal was überlegen, wie das, also das ist doch wirklich, also so ein, ja, wird jetzt vielleicht nicht rennentscheidend sein, weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, wenn man so viele Körner lässt, dass das schon einen Unterschied macht, ob man das machen muss oder nicht.
Ja.
Wäre vielleicht ein schönes Startup, könnten wir uns mal überlegen,
was man da machen könnte. Das habe ich mir tatsächlich jedes Mal überlegt, wenn ich da das so sehe, unterwegs, dass wenn die sich da was ausdenken, dann könnten die wirklich ganz viel Körner sparen.
Genau. Ja gut, Papa, Themawechsel. Du hast ja gerade schon von dem Regulatorenjob gesprochen und das hast du mir auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich kann mir das auch noch gar nicht so richtig vorstellen. Kannst du vielleicht mal allen erklären, was der, also das ist richtig schön gewürdet, der Regulator. Ja, was macht ganz, der Regulator?
Klingt ganz dramatisch. Ich wusste es auch nicht, als ich angesprochen wurde, was ich da eigentlich machen soll. 2018 habe ich damit angefangen und ich sitze auf dem Motorrad. Wir haben also erstmal so angefangen. Bei jedem großen Rennen oder auch Rundfahrten, der ASO, das ist der Veranstalter, der die Tour de France, die Vuelta, Paris-Roubaix und all diese Klassiker organisiert.
Das ist also nicht die UCI, sondern die ASO.
Die ASO, das ist die Rennveranstalter. Die UCI ist ja nur der Weltverband, die Geldkasse. die Rennen veranstalten.
Okay.
Ja, so ist es auch. Naja, jedenfalls, wir sind neben den Kommissären der UCI im Rennen dafür verantwortlich, dass es die Sicherheit der Fahrer und auch der Zuschauer gewährleistet ist. Im Peloton auf der Straße gibt es ja viele Fahrzeuge, die unterwegs sind, die Motorräder mit den Kameras drauf, mit den Presseleuten, mit den Fotografen und dann auch die Yellow Flags. Also das sind die, die immer mit der gelben Fahne vor einem Kreisverkehr stehen oder vor einer scharfen Kurve oder so und die Fahrer, das Fahrerfeld waren akustisch und visuell. Und die sind ja immer, davon haben wir 8 Stück, 8 bis 10, die sind ja dann immer an der Baustelle oder an dem Kreisverkehr vor dem Feld, waren das Feld fährt vorbei und dann sind die wieder dahinter. Dann müssen die ja irgendwo wieder durch das, an dem Fahrerfeld vorbeifahren, um die nächsten Sachen abzusperren. Das ist wie so eine Waschmaschine, die sind vorne, die sind hinten, die wollen immer wieder durch das Feld durch. Und dass das dann eben passiert, wenn es sicher ist für die Fahrer, also nicht in der Ortschaft, nicht in der Abfahrt, nicht vor einer Bergwertung, nicht vor einer Sprintwertung. Also es sind ganz viele Sachen, wo die nicht überholen dürfen. Und dann gibt es nur noch wenige Stellen, wo es möglich ist, überhaupt zu überholen, wenn die Straße breit genug ist. Und dann muss ich halt auch einschätzen, also ich gebe dann das Signal, jetzt könnt ihr vorbeifahren. Ist das Feld gerade, sag ich mal, ruhig, kommt der Wind von rechts, dann fahren die halt, wenn die mehr auf der linken Seite sind, auch mal auf der rechten Seite vorbei. Und ja, ist spannend, muss man die ganze Zeit wissen, wo man ist, was die Situation ist und guckt so den ganzen Tag so halb nach hinten und nach vorn und ist ein bisschen wie selber Rennfahren, deswegen macht mir das auch viel Spaß.
Ja, weil du das ja auch lesen musst, ne? Das ist ja auch das, was wahrscheinlich am Ende auch, du kannst wahrscheinlich der beste Radsportler aller Zeiten sein, wenn du kein Gefühl dafür hast, wie sich das Feld bewegt, wie der Wind kommt, wo vielleicht jemand jetzt wann, in welchem Moment angreifen könnte und hinterherfahren und das, was ich auf alle Fälle nicht könnte. Ich habe auch lange gebraucht, überhaupt zu verstehen, wo der Wind herkommt. Merkst du das dann eigentlich mit dem Helm auf dem Motorrad noch, wo der Wind herkommt? Oder siehst du das an den Fahrern oder an den Bäumen?
Nee, also hast du recht, aber man merkt das schon, wenn der Wind halt stärker ist, merkst du das halt schon auf dem Motorrad auch. Du merkst es ja auch an der Haut von den Händen oder so. Aber du kannst natürlich auch sehen, wie sich das Fahrerfeld aufreiht und wichtig ist halt auch einzuschätzen, wie lange braucht das Motorrad für den Überholvorgang. Ne? Aber auch die Motorradfahrer sind eigentlich alle so gut, dass sie wissen, wenn die jetzt in dem Feld drin stecken bleiben, weil oft ist es so, da will keiner Platz machen. Jeder kämpft um die Position. Das ist gar nicht so schwierig, gar nicht so einfach. Und dann stecken die halt manchmal so 1-2 Minuten im Feld fest, was aber dann auch wieder gefährlich ist, weil du siehst ja bei den Fernsehbildern, wie eng die aneinander fahren. Ja. Und wenn dann einer eine Welle fährt, ist einfach kein Platz mehr auf der Straße. Und wenn dann noch so ein Motorrad drin hängt oder zwei oder drei, dann wird es schwierig. Und wenn die sehen, die kommen nicht durch, dann brechen die den Überholvorgang oft ab und dann versuchen wir es im nächsten Anlauf nochmal.
Das heißt also, es gibt einen Regulator, Regulatorin im Rennen oder mehrere?
Nee, es gibt einen vor dem Feld und einen hinter dem Feld. Und der vor dem Feld, also wir tauschen dann immer pro Tag jeden Tag die Position. Vor dem Feld ist ein bisschen entspannter. Da muss man dann dafür sorgen, dass die Begleitfahrzeuge, die vor dem Feld sind, Polizei und so, dass die immer genug Distanz haben, weil die manchmal vergessen, wie schnell die Renner dann bergrunter halt ankommen. Und wenn eben eine Spitzengruppe ist, dann sichert man das Hauptfeld ab. Ja, ist ein bisschen komplex.
Das klingt total kompliziert. Sowas kriegt nämlich immer keiner mit. Ich finde das richtig spannend. Und vor allem, stelle ich mir vor, müssten die Autofahrer und Motorradfahrer, wer alles so involviert ist in so einem Rennen, auch wahnsinnig gute Fahrer sein. Also weißt du, es gibt ja auch, also nicht jeder Mensch kann ja einfach gut Motorrad oder Auto fahren. Aber es ist ja total, du musst ja die Sicherheit gewährleisten. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da, also das sind ja nicht alle, die da mitfahren. Sie machen ja nicht alle ständig, sondern vielleicht manchmal auch zum ersten Mal. Also
es gibt jedes Mal auch ein Fahrerbriefing, wo nochmal auf die Sicherheitsbestimmungen und alles hingewiesen wird. Und dann diese Jobs können auch immer nur Ex-Rennfahrer machen. Also als Regulatoren werden eben einfach Leute gesucht, die selber Rennen gefahren sind. Weil ich glaube, das alles so, du machst halt vieles intuitiv, so wie im Rennen selber auch früher. Und ohne diese Erfahrung, dass du selber mal Rennen gefahren bist, wäre das auch irgendwie sehr langwierig, einem das zu erklären, was der jetzt zu tun hat.
Genau. Und bist du dann, also war das dann ein Riesending, dass das jetzt plötzlich eine Frau auch machen darf? Weil wenn du die Erste warst und das war 2018, ist das, oder jetzt inzwischen, dass das so Hälfte-Hälfte ist? Oder ich denke jetzt gerade so an Männerfußball, da gibt es ja diese Doku auf Netflix, Schiedsrichterin, gibt es ja auch irgendwie nur ein, zwei, keine Ahnung, in der Bundesliga. Also finde ich schon komisch irgendwie.
Ja, es ist schon eine krasse Männerdomäne und ich habe auch, ich weiß gar nicht, warum die mich angesprochen hatten, aber ich fand das gut. Und dann haben die mir, das sind halt auch Franzosen, den Chef, den ich dann habe, der gibt es halt noch einen Regulator, der dann im Auto sitzt, der den Hut auf hat sozusagen und den man auch immer noch mal fragen kann. Aber das hat echt lange gedauert, bis die mir das erste Mal gesagt haben, das hast du jetzt gut gemacht. oder bis sie mir auch überhaupt gesagt haben, wie ich was machen soll. Das musste ich mir alles so wirklich so Stück für Stück erfragen. Und dann gibt es immer einen in dem Team, der ist nett, ne? Und der steckt dir dann so ein paar Sachen zu. Und eigentlich, ich habe dann auch in Frankfurt, Frankfurt-Eschborn, kennt vielleicht einige, ist ein World-Tour-Rennen in Deutschland immer am 1. Mai. Und jetzt Hamburg Cycle Classics kam jetzt auch noch dazu als ein Tagesrennen. Und ja, und da habe ich eigentlich so das erste große Lob nach 5 Jahren gekriegt. Wow. Und es ist, das haben die mich am Anfang schon so ein bisschen merken lassen, dass auch, oder die sportlichen Leiter, dass die mich nicht ernst genommen haben. Ach, und krass. Das dauert dann, da finde ich so eine Rundfahrt ganz gut, weil ich glaube, ich mache das schon sehr gut, dass die dann merken, okay, die sitzt jetzt nicht nur da hinten drauf, sondern die weiß auch da, was sie tut. Und dann gab es halt mal die Situation, wo so ein sportlicher Leiter vorbeipreschen wollte und ich habe dem ein Stoppzeichen signalisiert.
Hast die Keller rausgehalten.
Ja, sozusagen. Und dann, weil ich eben wusste, da kommt gleich eine Abfahrt mit schmalen Kurven, da kann keiner vorbeifahren. Und dann kam der im Nachhinein auch dann zu mir und sagte, ja, war super, dass du mich da zurückgehalten hast, wäre nicht gut gegangen.
Ja, aber darfst du dann nur die Frauenrennen machen oder darfst du dann auch bei den Männern ran?
Nee, ich habe ja bei den Männern angefangen.
Ja, das ist gut. Also das ist doch
Tour,
gut.
Männer und bei den Frauenrennen war ich nur einmal bei Tour of Yorkshire, ja. 2019.
Wow, also du, ich kenn dich ja natürlich auch privat, bist ja auch die ganze Zeit unterwegs und also einfach krass, wie lange du das schon machst. Ich habe ja gerade gesagt, mit 11 Jahren. Ich habe ja übrigens mit 12 angefangen. Also eigentlich haben wir relativ spät angefangen, muss man mal so sagen. Ne? Mhm. Also eigentlich müsste man doch schon bisschen eher, also ich habe immer so als Ausrede, wenn jemand gesagt hat oder wenn ich selber auch festgestellt habe, dass ich jetzt zwar ganz erfolgreich bin, aber jetzt nicht so wie du und auch nicht jetzt auf dem Weltzirkus da immer vorne drin war, habe ich immer gesagt, boah, zu spät angefangen. Kleine Ausrede. Also 11, 12 finde ich schon ein bisschen spät, oder was würdest du sagen?
Ich finde, beim Radsport ist es ja, kriegt man ja auch mit, gar nicht so verkehrt, auch als ein bisschen später einzusteigen. Man kann natürlich auch schon mit 6 anfangen und möglicherweise ist es jetzt so, wenn du richtig cool gerade diese technischen Disziplinen Mountainbike oder Cross fahren willst, dann musst du als Kind schon da Kontakt mit dem Element haben. Und aber so im Straßenbereich merkt man ja, gibt es ja viele Quereinsteiger, die aus ganz anderen Sportarten kommen. Und wenn du den Motor hast, dann kannst du diese Technik und Taktik, die du auf der Straße brauchst, schon lernen. Aber ich glaube, bei Cross und Downhill, Cross Country, also Mountainbike, da brauchst du einfach schon das Gefühl, jetzt immer mehr, weil sonst kommst du gar nicht da technisch mit, was da die Anforderungen sind, finde ich, sind so hoch. Da musst du schon irgendwie auch aus dem BMX kommen oder aus dem Trail, wo du dieses Gefühl und dieses Handling fürs Bike hast.
Um das mal zu übersetzen, was Hanka mit Motor meint, ist natürlich die Ausdauer, die Fitnesskondition, alles das, was man dann halt tatsächlich als Kind, als kleines Kind schon lernt oder macht. Ja, wenn die Eltern mitmachen oder wenn man in einem Verein ist oder das ist schon wichtig, dass man da mit einem kleinen Alter schon anfängt und nicht erst mit 12 anfängt, Sport zu machen.
Genau, also wenn du halt schon diese Ausdauerfähigkeit in frühen Jahren durch irgendeinen, das kann auch Fußball sein.
Es kann auch im Ausnahmefall könnte man auch Fußball durchgehen lassen.
Also gibt es ja den Belgier Remco Evenepoel, der vom Fußball kam. Ja. Oder auch Mathieu van der Poel hat auch vorher Fußball gespielt. Ich glaube, bis er 9 oder 10 war, habe ich jetzt letztens erst gelesen, oder sogar 13, hat er parallel noch Fußball gespielt. Das hat ihn dann aber irgendwie genervt, dass er immer so abhängig war von den Teamkollegen oder Mitspielern. Und er hatte nebenbei schon Cross gemacht und da hat er gemerkt, okay, wenn ich jetzt hier Gas gebe, weil er sehr ehrgeizig war, dann gewinne ich auch. Ja. Und wenn du so einer von 11 bist dann, und die anderen haben irgendwie gefeiert die letzten Tage und laufen nicht so schnell, dann kannst du ja den Ball nicht alleine übers Feld jagen.
Ja, es gibt schon, also ich glaube, man muss schon Typ dafür sein, eine Einzelsportart zu machen. Ne? Also gut, also du hast ja schon oft, also wie oft in deiner Karriere würdest du sagen, warst du dann doch auch in einem Team und mit einem Team unterwegs und auf dem Team, von einem Team abhängig oder hast da zusammengearbeitet und wie oft, also ich kann mir vorstellen, Cross ist ja wirklich eine Einzelsportart, oder? Da hast du ja jetzt keinen, also klar, einen Mechaniker, ein Physio und so weiter, genau. Aber jetzt keine anderen Fahrerinnen, wo ihr irgendwelche Taktik da macht.
Das stimmt. Also beim Cross ist dein Team einfach dein Supporter-Team. Das ist super wichtig. Und wenn du da keine zuverlässigen Leute hast, dann kannst du da auch nicht performen, weil du hast 3 Räder im Rennen und die müssen immer super sein und im Top-Zustand und zur richtigen Zeit bereit sein.
Drei Räder, da muss ich gleich schon wieder einhaken. Krass. Also zwei hätte welche jetzt noch mitgegangen. Also ich weiß nicht, dass beim Downhill-Weltcup, also ich glaube nicht, dass da viele Leute drei Räder am Start haben. Also maximal zwei hätte ich jetzt gesagt, wenn überhaupt. Krass. Drei Räder immer.
Na, beim Cross, Cyclocross ist es ja so, dass du auch zwei Depots hast pro Runde, also ein Doppeldepot meistens. Die Runde ist 2,5-3 Kilometer lang. Und wenn dann dein Rad verdreckt ist, dann kannst du ins Depot reinfahren und kriegst ein neues. Die Mechaniker machen es dann sauber, also weil es halt richtig schlammig ist. Es findet ja immer von September bis Februar statt, die Rennen. Ja, und da hast du doch schon mal auch regnerischen Tag, wo sehr viel Schlamm und was auch immer oder Sand unterwegs ist. Und das finde ich halt, fand ich halt immer so toll auch am Cross, weil das so ein bisschen auch wie beim Motorsport auch du da taktisch spielen kannst, wann gehst du in die Box, wann wechselst du dein Rad. Weil du hast eben, wie gesagt, zwei Depots pro Runde und manchmal ist die Rennsituation so, dass es besser ist, du fährst noch einmal weiter und wechselst erst die nächste halbe Runde. Oder, weiß ich nicht, im Depot ist der Boden besser, dann habe ich auch schon mal gewechselt, ohne dass ich eigentlich eine Not hatte zu wechseln, aber bloß bin dann aus dem Depot mit 50 Metern Vorsprung rausgekommen, obwohl ich das Rad getauscht habe, weil einfach die Strecke schon so tief gefahren war, dass man da fast gar nicht vorwärts gekommen ist.
Aber du musst, wenn du reinfährst, natürlich wechseln, ne?
Sonst kannst du du musst wechseln. Oder wenn jetzt, es kann natürlich auch sein, dass ich glaube, man muss wechseln, aber wenn jetzt die Mechaniker, das kann auch mal passieren, weil an den Kärchern ist dann auch sehr viel Stress, wenn alle, weiß ich nicht, 100 Fahrer da wechseln. Wenn die noch nicht zurück sind mit dem Rad, dann musst du auf jeden Fall 3 Schritte laufen und dann wieder aufspringen.
Ne? Krass. Also ja. da weiß ich auch viel zu wenig drüber. Das wusste ich gar nicht, dass es da. Aber klar, wenn das so schlammig ist, du musst ja das Rad dann wechseln, weil sonst kommst du ja gar nicht mehr voran, vielleicht, weiß ich nicht. Da stelle ich mir schon wieder, ich weiß gar nicht, warum ich immer an solche Sachen denke. Ja, da muss, aber stell dir mal vor, da ist das Wasser alle oder da ist. Stell dir vor, da fällt das Wasser aus. Was machen sie dann?
Nee, es kann schon sein. Also manchmal ist es wirklich so, ich habe auch zweimal einen Cross-Weltcup organisiert, 2018 und 2017. Und dann kriegt man auch mit, was es dazugehört als Veranstalter. Ne? Du musst halt diese Kärcher organisieren. Da musst dann irgendwo auf dem Gelände, wo ja sonst vielleicht nur ein Feld oder ein Park ist, auch die Wasserleitung liegen. Wenn es dann das Wetter umschlägt, ist gefriert, ist die Wasserleitung eingefroren. Und also das kann auch passieren.
Ne? Da muss der Feuerwehr kommen mit dem Tank zur Not.
Genau, ja. Und da muss man ganz viel improvisieren. Aber in den meisten Fällen geht das alles gut. Auch viele Teams haben manchmal auch ihre eigenen Geschichten dabei. Da hast du so eine Mülltonne, ja, die ist voll Wasser, die ziehst du mit ins Depot und dann hast du so einen Kärcher mit Pumpenfunktion und ziehst das Wasser aus deinem eigenen Vorrat.
Aus deiner eigenen Tonne, ja. Also kennen wir schon, ich kenne es aus dem Weltcup natürlich auch so, dass da irgendwann jeder seinen eigenen Kärcher dabei hatte. Aber also zwei Depots, ich glaube, das gibt es beim Cross-Country-Weltcup nicht, aber da kann ich auch mal berichtigt werden. Ich glaube, da gibt es nur eine Tech-Zone. Aber nochmal zum Thema Cross, das wollte ich beim Intro eigentlich sagen, stand bei mir jetzt aber hier auf meinem Blatt in der Ecke, wo ich es nicht gesehen habe. Hat die gute Marianne Voss ja mal gesagt, Hanka war mein Idol. Kennst du das Zitat?
Ja.
Und kam sie sehr viel später als du?
Das erste Rennen gegen Marianne das erste Rennen gegen Marianne habe ich 2003, was schon 2004? 2003, im Januar 2004 verloren. Da bin ich gerade vom Bahnweltcup in Moskau.
Warte mal, 2004, also 2004, ja, klar.
Also 2004, da war sie gerade 17. Hm. Ich bin kurz vorher noch den Bahnweltcup in Moskau gefahren, weil für die Olympiade in Athen sollte ich noch 3000 Meter fahren, war parallel, aber auch im Cross unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich will mich ja für die Olympiade qualifizieren und das ist mir jetzt egal, ob ich jetzt kurz Zweiter werde. Aber ab da haben wir uns dann auch mal unterhalten und ich hatte schon von ihr gehört, dass da so eine junge Holländerin ist, die alle Jungs abhängt. Und dann ist ja auch so viel kleiner wie ich. Und da ist die Kleine dann an mir da vorbeigefahren. Aber wir sollten uns noch sehr, sehr oft begegnen. Und die holländische Nationalhymne kenne ich zu gut. Und heute sage ich mir, mit jedem Rennen, was Marianne noch gewinnt, werden meine Silbermedaillen goldener.
Ja, das ist schön gesagt. Ja, krass. Also war sie schon so, also Erzfeind in dem Sinne von positiv jetzt, also oder wie, so, Erzfeind oder wie kann man sagen, eine ständige Konkurrentin so.
Sie wurde dann immer besser. Ne? Sie war dann 2006, glaube ich, sie ist das erste Mal Cross-Weltmeisterin geworden. Da waren wir auch zusammen weg. Und da wusste ich schon, die schlage ich im Sprint nicht. Ne? Und dann bist du wie so ein Opferlamm zur Ziellinie geführt.
Und dann ist sie mal weggesprintet, oder was?
Ja, genau. Ich habe es dann halt versucht, sie vorher noch abzuhängen, aber das war in Holland auch. Und dieses Rennen war nicht, das war halt eher flach und schnell. Und das kam ihr natürlich entgegen. Und ich habe es dann wirklich mit aller Gewalt noch versucht, irgendwie einen langen Sprint zu fahren. Aber sie ist halt auch sehr clever von Anfang an schon gewesen und die hat sich da gar nicht auf irgendwelche Spielchen eingelassen, hat dann angetreten und da hatte ich gegen den Antritt, habe ich einfach keine Chance gehabt.
Und das weiß man dann meistens schon vorher oder was? Also merkst du dann schon so, ah ja, du weißt, wie sie drauf ist und du weißt dann schon, entweder du fängst jetzt einen langen Sprint an oder du hast verloren.
Ja, du weißt bei Marianne, wenn du die mit zur Ziellinie bringst, auch auf die letzten 2 Kilometer, dann gibt es momentan einige Sprinterinnen wie Lorena Wiebes oder die Italienerin, die sind schon schneller wie sie, aber die ist auch so schlau, dass die darfst du bis zum Zielstrich nicht unterschätzen. Und ich als Nicht-Sprinter, ich habe eigentlich nur die Chance, sie vorher irgendwo, wo es schwer ist, oder in einer Laufpassage, ich war im Laufen immer gut, an der Treppe oder an einer langen Schlammpassage, durch die man durchrennen musste. Da konnte ich sie abhängen. Aber wenn ich sie mit auf die Ziellinie bringe, dann hat sie einfach so einen Punch. Da gibt es auf der Welt nur ganz wenige, die dagegen halten können. Da höre ich auf jeden Fall nicht dazu.
Aber das ist gut, dass du das nochmal mit dem Laufen sagst. Das hatte ich mir auch notiert. Da haben wir ja auch, wir waren ja zusammen mal Mountainbiken auf La Palma. Mhm. Und da gab es ja auch so eine Situation. Ne? Den Trail, habe ich dir das schon erzählt eigentlich, den gibt's nicht mehr. Der ist jetzt leider unter dem Lavastrom verschüttet. Aber den würdest du vielleicht auch nicht nochmal fahren wollen, weiß ich nicht.
Ich habe dafür gesorgt, dass der unter der Lava begraben wird.
Ja, war vielleicht auch von mir ein bisschen zu motiviert, gleich zu sagen, wir fahren da runter. War halt mein Lieblingstrail, ich wollte ihn dir zeigen.
Schön für dich, ja.
Ja, naja, auf alle Fälle. Aber ich weiß noch, du hast dann
hinterher... Der endete dann mit einem Eiswürfel auf der Nase.
Ja, ich habe dann noch so ein Bild, so richtig große Cola-Tränen auf den Wangen, ganz rote Augen und so den Eiswürfel auf der Nase. Ja, kurz eingescheppert, naja. Aber ich weiß noch, ich glaube, oder vielleicht habe ich es geträumt, hast du hinterher zu mir gesagt, hättest du so einen Fahrtechnikkurs oder sowas Krasses, also so einfach so richtig technisch das schon eher gemacht, wäre es vielleicht auch noch an manchen Stellen einfacher gewesen im Crossrennen. Also würdest du sagen, du hättest mit mehr oder mit, ja, wenn du hast ja, also man kann ja im Cross, so habe ich zumindest das Verständnis, einfach abspringen, also irgendwo drüber rennen, laufen, wieder aufspringen, weiterfahren und verliert jetzt nicht wahnsinnig viel Zeit. Ich habe Cross jetzt bis jetzt auch nur im Fernsehen gesehen. Gibt es ja natürlich immer Fahrer, die dann über Sachen natürlich auch Bunnyhop drüber machen können. Mhm. Bist du dann schneller oder bringt das was? Oder kann man einfach abspringen, rennen, wieder aufspringen, fertig?
Ja, wenn die Hürden kommen in der schnellen Passage, dann bist du mit dem Bunnyhop schneller. Ne? Und Puk Pieterse zum Beispiel, die man ja auch vom Mountainbike kennt, die war eine der ersten, die das eben auch konnte, ne? Die auch über höhere Höhen rüberspringen konnte. Nur das ist natürlich, jeder, der das kann, wird mich da verstehen, das ist natürlich auch ein Kraftaufwand. Und wenn du schon die ganze Zeit so immer im roten Bereich fährst, weil beim Cross geht es ja auch auf die Plätze fertig los, dann musst du dir auch genau überlegen, kann ich das jetzt noch in Runde 8 von 10 oder bin ich einfach schon so am Limit, weil wenn dir da ein paar Fehler passiert, verlierst du natürlich auch richtig. Ne? Das, ja, glaube ich, muss dann jeder Fahrer, der das kann, auch abwägen. Mittlerweile werden von Veranstaltern die Hürden aber auch gerne ein bisschen bergauf gelegt. Dann wird es nochmal kraftaufwendiger, da drüber zu kommen. Aber ich hatte mir im Nachhinein gedacht, ja, wenn ich ein bisschen mehr Technik Camps oder Kurse gemacht hätte oder jemanden, einen Technik-Coach gehabt hätte, dann wäre ich zum Beispiel beim Mountainbike natürlich viel besser, viel weiter vorne gelandet. Ich bin ja 2006 auch mal ein paar Weltcuprennen gefahren und habe das dann abgebrochen, weil ich einfach sagte,
zu technisch, oder?
Monzart N, das ist lustig für jeden, der alles kann, aber wenn du da so ein bisschen, wenn du da nicht auf der Abfahrtsspezialist bist, dann verlierst du einfach bergunter so viel Zeit, dass es dann auch keinen Spaß macht. Und mir hat Mountainbike schon immer Spaß gemacht, weil diese unterschiedlichen Herausforderungen fand ich cool. Nur ich muss sagen, ich fand es am Ende oder auch heute, wenn ich die Cross-Country-Rennen sehe, schon ein bisschen krass, was da von den Fahrern abverlangt wird, die ja nur einen Helm aufhaben und
sonst nichts.
Maximal noch Handschuhe als Schutz und die fahren da durch Sachen durch, wo du ja doch vielleicht auch ein bisschen mehr Schutz am Körper haben möchtest, weil wenn du da mal hinfährst, da passiert einfach gleich so viel. Das weiß ich nicht, ob man da nicht mal drüber nachdenken sollte, ob das nicht zu spektakulär ist und zu wenig Sicherheit für die Fahrer.
Ich fand das immer krass, wir als Downhiller haben immer so ein bisschen, also kann man ja auch ehrlich sagen, so die Cross-Country Fahrer belächelt, weil ich immer dachte, ja, die fahren mit ihrer Cross-Country-Strecke da, Philipphalle, aber gut, die haben ja auch erstmal den Sattel da im Arsch, ne, also jetzt gibt ja jetzt auch hydraulische Sattelstützen, aber als ich noch gefahren bin, die da alle den Sattel so hoch, erstmal das, wie soll man da überhaupt fahren können mit der Gewichtsverteilung, dann die dünnen Reifen, Fette aufgepumpt, keine Traktion, also das finde ich schon auf alle Fälle
krass. Ja, und du fährst vorher hoch, also nicht mit Lift, sondern du kommst da oben
du bist da völlig, ich
kenn's halt. Puls an und dann sollst du geradeausgucken, um durch krass. Die Rockaden da zu fahren, also ich fand das so
bisschen heavy. Ist schon krass, ich kennst du vom Enduro, dass man halt, wenn man so im roten Bereich ist, da noch irgendwie die Linie finden soll, ist schon spektakulär auf alle Fälle. Also eine coole Sportart. Vielleicht kann ich das irgendwann. Also ich würde es gerne mal probieren. Ich wäre wahrscheinlich grottenschlecht. Aber was würdest du sagen? Du hast ja jetzt nur alles gemacht, fast so, was es auf zwei Rädern gibt. Du hast schon gesagt, okay, Cape Epic. So, aber von der Intensität, du sagst ja, wenn eine hohe Intensität über einen langen Zeitraum geht, findest du krass. Aber wo ist denn jetzt so im Peak die höchste Intensität, würdest du jetzt sagen, na, wahrscheinlich schon da beim Cross-Country, oder? Also, oder beim Cross. Also Cross ist ja dann auch noch, kommen ja auch noch die Witterung dazu, wenn ich mir vorstelle, in diesem tiefen Schlamm immer.
Oder brutal. Im Schnee.
Schnee, genau. Also, wie
so erfrorene Füße hast, dass du nichts mehr merkst.
Genau, das meine ich.
Das ist, ja, es hat alles so seinen Reiz.
Ich wollte gerade Reiz. Also du findest das geil. Wenn du jetzt vorstellst, du bist da so richtig am Limit, dir tut alles weh, es ist richtig, richtig schlimm. Das findest du dann geil. In dem Moment oder erst zwei Stunden später?
So 3 Jahre später.
Okay.
Nein, keine Ahnung. Es war, ich sag mal, ich fand das halt, ich bin ja auch sehr gut Bahn gefahren und hatte da, weiß ich, irgendwie ewig so einen Juniorenweltrekord und so. Bla. Also das Bahn hat mich auch fasziniert in bestimmten Sachen. Und ich fand aber immer diesen Mix aus allen gut. Und dann dieses Gefühl, dass man alles so ziemlich gut kann, finde ich so jetzt im Nachgang auch ganz cool.
Ja, das ist auch krass. Also wirklich, da muss ich jetzt nochmal einhaken, weil das wollte ich mich vorhin dich auch schon fragen. Sind aber wieder weitergesprungen. Du hast ja bestimmt auch irgendwie Idole, kannst du ja gleich mal sagen. Aber für mich ist es so, tatsächlich die Radsportlerinnen, die so divers mehreres konnten, also jetzt im Mountainbiken, Anne-Caroline Chausson oder Caroline Buchanan, die da BMX vor allem noch, BMX und Mountainbike und Downhill und das, also die das alles so konnten und auch du natürlich in einer anderen Sparte, in der ich mich nicht so gut auskenne, aber die auf verschiedensten Sportgeräten Weltspitze sein können, das ist, finde ich, also richtig krass.
Ja, es gibt ja heute auch viele, was ich, Mathieu van der Poel oder Tom Pitcock oder Pauline Prévost, die jetzt gewonnen hat.
Ja, krass.
Die ist zuletzt noch Olympiasiegerin im Mountainbike geworden und die ist auch Gravel-WM und Cross-WM, Cross-Weltmeisterin war sie auch, Straßenweltmeisterin war sie. Die ist die Einzige, die mal alles in ein paar Monaten, ist sie, glaube ich, 4-mal Weltmeisterin geworden. Auf der Straße im Mountainbike im Cross.
Ja.
Und warte mal, irgendwo war es noch. Achso, und dann noch dieses Team, da gibt es noch dieses Team Relay im Mountainbike. Da waren die dann auch noch Weltmeister. Und oder auch Marianne Voss, die auch, die ist auf der Bahn Weltmeisterin geworden, die ist Mountainbike gefahren, die ist Cross-Weltmeisterin geworden, die ist Straßenweltmeisterin geworden. Auch sogar Lotte Kopecky, Gravel Weltcup geworden, Straßenweltmeisterin, Bahnweltmeisterin. Also es gibt immer mehr, die alles breit aufgestellt sind und viele Disziplinen sehr gut beherrschen. Und man kann halt auch, finde ich, von auf der Straße profitierst du vom Cross oder von der Bahn. Auf der Bahn kannst du auch vom Cross profitieren oder von der Straße. Und das ist eben das Schöne am Radsport. Es gibt so viele Disziplinen, die man ausprobieren kann oder die man auch professionell neben gleichzeitig machen kann.
Wenn man es hinkriegt, zeitlich.
Wenn man ein gutes Team um sich hat und wenn man den Plan richtig legt und wenn man, das ist das Wichtigste, früh, als wenn man anfängt, alles auch ausprobiert. Mhm. Und da hatte ich auch die Gelegenheit von dem Verein her, wir sind einmal in der Woche auf die Bahn gegangen, wir sind im Winter mit Crossreifen durch den Park gefahren und wir haben Athletiktraining gemacht und wir sind halt Straßenrennen gefahren und dann auch Zeitfahren geübt, Kriterien gefahren, Rundstreckenrennen. Und das finde ich ganz wichtig, dass du so bis zu deinem 16., 17. Lebensjahr oder 18. Lebensjahr vielleicht echt alle Disziplinen regelmäßig machst und dich dann entscheidest, okay, wo geht's hin für mich?
Ja. Und wer war da, also jetzt, das würde ich jetzt gerne noch wissen, wer war denn dein Idol dann? Wenn du sagst, jetzt gibt's viele, die so verschiedene Disziplinen machen, war das denn damals auch, gab's das da auch schon?
Ja, damals eher nicht. Da gab's sogar vom Verband richtig Steine im Weg, wenn du Cross und Straße gefahren bist. Es war verboten. Die Cross,
also ja, wahrscheinlich auch wegen Verletzungsgefahr und so, ne? Also, dass du dann.
Ja, man sollte sich auf eins konzentrieren und dann ist gut. Oder ich bin als Straße und Bahn gefahren, auch in der Juniorenzeit. Und in dem ersten Jahr Junioren hatte ich einen Trainer, der das voll unterstützt hat, der auch erkannt hat, ich muss mich auf der Straße vorbereiten und dann bin ich frei für die Bahn und dann komme ich da mit dem Druck von der Straße und fahre dann die Bahndisziplinen. Und im zweiten Jahr auch, und da war ich sehr erfolgreich, ich konnte dreimal Juniorenweltmeisterin werden. Und das verdanke ich diesem Nationaltrainer auch, Robert Lange, der leider nicht mehr unter uns ist. Nur dann kam ich zu den Frauen und dann hieß es mit einmal von dem Nationaltrainer, nee, entweder du fährst Bahn oder fährst Straße, beides zusammen geht nicht. Mhm. Und dann fing bei mir so die Problematik an, das habe ich erstens nicht verstanden, weil es ging ja erfolgreich 3 Jahre lang zuvor, auch bei Weltmeisterschaften. Und jetzt, wo ich ja auch schon mehr Erfahrung habe, warum soll ich denn diese Taktik nicht weitermachen? Mhm. Und aber das ist eine andere Geschichte. Da bin ich ja 3 Jahre keine WM gefahren, weil ich mich mit dem Verband angelegt habe. Da habe ich dann angefangen, deutsche Meistertitel zu sammeln, weil ich gesagt habe, okay, dann muss ich eben besser sein als alle anderen Deutschen. Und das war ich dann. 95 bin ich 5-mal Deutsche Meisterin geworden. Mountainbike, Straße, Berg, Zeitfahren, Bahn.
Ja, da kannst du ja gar kein Idol gehabt haben, weil du ja dann die Erste warst, die das dann so durchgezogen hat.
Stimmt allerdings, weil es gab, kann ich mich nicht daran erinnern, dass da jemand gab, der dann im Winter auch noch Cross gefahren ist, so wie ich es dann gemacht habe.
Ja, aber es ist das ganz richtige
Pferd. Ich war die Erste.
Du warst die Erste, naja, klar.
Keine Ahnung. Kann sein.
Das kann schon sein, dass du die Erste warst. Und Straße und Bahn, du hast ja gerade gesagt, ich finde ja, das passt sehr gut zusammen, denn das habe ich mir auch notiert. Straßenbahn, genau. Ich habe mir überlegt, was sind unsere Gemeinsamkeiten? Gibt es ja gar nicht, also doch, es gibt einige, obwohl ich ja niemals mich mit dir radsporttechnisch vergleichen könnte, weil du einfach so wahnsinnig erfolgreich warst. Winterbahn Frankfurt oder? Für mich, also wenn ich mich dran erinnere, ich habe da so gelitten. Ich habe da so gelitten. Das war für alle, die mal kurz erklärt, ich war in Cottbus an der Sportschule, du warst damals in Gera oder wo warst du an der Sportschule?
Ja, in Gera.
Mhm. Gera. Und also wir sind immer alle, wir mussten auch mit dem Fahrrad, um uns warm zu fahren, erstmal von Cottbus nach Frankfurt-Oder fahren. Und dann uns auszufahren nach dem Rennen von Frankfurt oder nach Cottbus zurück. Und ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind, das ist jetzt auch nicht ohne. Und dort, also Winterbahn, waren so verschiedene Disziplinen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hieß. Ausscheidungsfahren, da ist immer die letzte Fahrerin rausgeflogen und Punkte fahren, was ich nie verstanden habe, wie das genau geht. Auf alle Fälle ist man eigentlich immer im Kreis gefahren. Ich fand das wahnsinnig anstrengend. Wie hast du denn das so empfunden? Also so streng war das irgendwie, wenn ich mich, der Geruch, ich habe es immer noch in der Nase, diese Holzbahn und dann diese ganzen strengen Trainer und irgendwie musste das alles, ich habe da keine guten Erinnerungen dran.
Ja, ich mochte das auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich war lieber draußen. Aber was ich eben mochte, war dieses ehrliche, 2000 Meter Einzelzeit fahren oder 3000 Meter.
Und, alleine schnell fahren.
Genau. Und diese Wettbewerbe auf der Bahn, da ist man halt immer auch davon abhängig, wie gut die anderen fahren. Und oft passiert es halt, dass man da einfach umgerissen wird und dann rutscht du die ganze Kurve runter und hast die ganze Seite offen.
Genau. Also auf der Bahn, ich finde Bahn auch richtig krass. Ich habe bei einem Bahnteam trainiert, weil BMX gab es ja nicht in Cottbus, als ich da war. Und dann ist man da ja immer so, muss man ja auch immer in so einer Gruppe hintereinander fahren. Und wenn die dann ganz langsam fahren und man dann mit der Kurbel aufsetzt, ich weiß nicht, ich hatte so Panik davor. Ja. Also Bahn ist schon auch ein krasser Sport auf alle Fälle. Also, dass du das dann auch noch gemacht hast. Noch eine Gemeinsamkeit. Wir sind auf alle Fälle mal beide aus Ostdeutschland, ne? Da habe ich eine richtige Schule mitgemacht. Ich weiß nicht, war wahrscheinlich in Westdeutschland genauso. Aber ich habe das Gefühl, dass da schon die Olympiastützpunkte und alles, dass das sehr nah alle zusammengearbeitet haben. Und das, also ich bin ja 2003, glaube ich, erst auf die Sportschule und wir haben aber auch noch Bahnrädern trainiert, Diamant, Stahlrahmen und so eine Rollen, uralt alles. Aber halt, wo ich mir dachte, das hat so richtig Geschichte, dass da Radsport bei uns schon richtig krass. Also ich weiß nicht, ob du auch das Gefühl hattest, dass die dann alle richtig die Erfahrung hatten und dadurch, also ich fand es streng, sagen wir es mal so, aber in einer guten Art und Weise streng. Ich habe da viel gelernt in der Sportschulzeit.
Ja, ich weiß, das ist schon so lange her.
Das ist so lange her? Okay.
Ja, also es gibt, also wir, das Schönste ist, geh mal zu so einem Klassentreffen und dann hörst du da Geschichten, die man selber irgendwie anders vielleicht erlebt hat. Ich fand es ja, es waren halt viele Regeln, klar. Aber ich fand es im Nachhinein auch eine gute Zeit, einfach eine gute Schule für, wenn man den Sport wollte, ne? Und ich habe halt damals irgendwie schnell erkannt, mit 12 hatte ich gedacht, also ich will mal Olympiasieger werden, weil ich hatte so Kathi Witt als Vorbild. Ach, da sind wir jetzt wieder bei den
Vorbildern.
Ein Vorbild aus einer anderen Sportart. Katharina Witt war damals irgendwie Olympiasiegerin und war im Fernsehen und ist durch die Welt und dachte ich, also durch die Welt reisen, das will ich auch. Und dann hatte ich erkannt, dass der Sport ein Schlüssel dazu ist, wenn man den gut kann. Und dann hatte ich dann eigentlich schon mit 13 gedacht, oh ja, will ich auch. Und deswegen wollte ich auch unbedingt auf die Sportschule, weil ich wusste, das ist der nächste Schritt. Und da habe ich das schon irgendwie damals, ja, ab 13, 14 ziemlich ernst genommen. Ja. Deswegen, wenn ich dann beim Klassentreffen bin und die erzählen, ja, weißt du noch, damals, wenn wir uns aus dem Internat geschlichen haben, dann sind wir da und da in die Bar. Und ich so, was? Was habt ihr gemacht? Ja, ist an mir vorbeigegangen.
Siehste, ich war auch in der Bar, deswegen ist auch mir auch keine Olympiamedaille geworden. Aber ja, krass, dass du das so zeitig schon für dich herausgefunden hast, weil das ist tatsächlich so, ich merke das auch immer, dass der Sport ganz oft ein Schlüssel ist, auch wenn man, egal wo ich hinkomme, habe ich das Gefühl, die Leute wissen irgendwie, ah ja, Steffi Maat ist die und die und die macht das, ist die BMXerin hier immer. Und ich habe das Gefühl, dass man mit dem Sport da immer ernst genommen wird und immer irgendwie ein positives Vorbild ist. Auch für die Kinder jetzt hier auf der BMX-Strecke, wenn ich so mit den Schulkindern da unterwegs bin, und die haben dann irgendwie Respekt, wenn die und finden das dann cool und man kann die ganz gut erreichen über den Sport. Also das hat mir so viele Türen aufgemacht, auch das Reisen auf der ganzen Welt und die ganzen Kontakte, die man hat. Also krass. Also hast du dann als Kind schon gesagt, Weil das war bei mir nicht so. Ich habe nie gewusst, was ich irgendwie werden will oder was ich machen will oder keine Ahnung. Hast du dann schon gewusst, du willst Profi-Radsportlerin werden und du willst Weltmeisterin werden?
Ja, so wie man das halt so als 12-, 13-Jährige träumt, ne? Und dann machst du das so 2 Winter lang und denkst, boah, gibt bestimmt noch was anderes, was mehr Spaß macht, weil Radsport ist ja schon hart, finde ich. Auch mit der Bekleidung damals. Heutzutage gibt es ja natürlich viele Sachen, die das Ganze erleichtern, auch bei schlechtem Wetter. Aber als ich dann auf der Sportschule war, vielleicht war es doch wirklich nicht ganz so nett, wie ich das so in Erinnerung haben möchte.
Nee, war es nicht. Ich weiß das auch noch.
Ich erinnere mich nämlich an ein Gespräch, da habe ich eine ältere, die ist schon in Frauenklasse gefahren, gefragt, wie lange sie das denn schon macht. Die war, glaube ich, 24. Und die sagt, ja, ich mache das seit 7 Jahren. Und ich so, 7 Jahre? Mein Gott, so lange mache ich das nicht. Ich mache jetzt hier noch Abitur und dann werde ich Tierärztin. Das war mein Plan.
Okay, also hast du doch auch zwischendurch mal kurz an dem Plan gezweifelt mit der Karriere.
Ja, mir war es damals im Winter zu langweilig, wenn keine Rennen waren. Und dann gab es, sag mal, so 2 Wochen Winterbahn in Berlin, wo auch so Winterbahnmeisterschaften stattfanden. Da war ich dann wieder dabei, aber diese wettkampfarme Zeit, ich wollte immer den Vergleich haben.
Ja, du bist schon der Typ dafür, das merkt man schon. Also das, ja, man wird auch nicht ohne Grund dann so erfolgreich. Ich glaube, man muss das so Talent haben und auch so dieses Gespür für das Rennen und für das so richtig zu wollen, alles andere liegen zu lassen, fokussiert auf das Ziel und so. Also das hat schon nicht jeder. Und ja, deswegen sprechen die Erfolge da auch für sich, dass du einfach der Typ dafür bist. Und dabei, und das wollte ich auch eigentlich im Intro noch sagen, halt so bodenständig und irgendwie auch selbstlos. Das wollte ich dir schon immer mal sagen, weil ich finde, dass du da ja, also dass das, viele kriegen ja dann auch ein bisschen Höhenluft und mit ihren Erfolgen und prallen da rum. Ich glaube, dir ist das immer eher ein bisschen unangenehm zu sagen, ja, ich war da hier übrigens, ah ja, na gut, 3-mal Juniorenweltmeisterin im Nebensatz. Das finde ich schon toll und dass du da jetzt auch so lange dabei bleiben kannst. Das ist ja die Frage, die hasse ich, ja, wenn Leute mich das fragen, wie lange kannst du das noch machen? Aber das ist ja tatsächlich so, bei den meisten Frauen ist dann irgendwann, ja, Kinder und dann wird's halt schwierig. Merken wir ja jetzt beide, ist auch schwierig. Aber ich habe das Gefühl, gerade bei dir auch, du hast da jetzt kein Limit. Ich glaube, du machst das noch, würdest doch.
Was?
Du fährst ja jetzt nicht immer Rennen, aber du bist ja in dem Sport eben Regulatorin und was du da alles für Charity Rides und Kurse und was du
machst Coaching ja, und
ständig zu,
du hast Events, ja, Rad-Events, ja.
Du hast ja wahnsinnig viel zu tun. Hast du das Gefühl, dass das irgendwann dann ein Ende hat oder du machst jetzt wahrscheinlich auch bis zur Rente und dann fährst du nur noch aus Spaß?
Ja, das ist, bin ich gerade am Überlegen. Aber da gibt es jetzt ein paar Vorbilder, die, da weiß ich nicht, also männliche natürlich, die mit 65 noch topfit sind. Und das sind dann wirklich so ein bisschen Vorbilder für mich, wo ich sage, oh, und man kann es doch noch echt lange machen. Und die Leute, die so ein Camp, ein Rennradcamp buchen, die schauen da zu denen hin und hören sich jedes Jahr wieder die gleichen Geschichten an und profitieren aber von der Expertise, die über die Jahre haben. Und das ist schon schön.
Ja, wir überziehen hier, aber das war jetzt auch, wir kommen ja jetzt zum Ende, darauf wollte ich ja auch hinaus, dass das, glaube ich, bis jetzt noch nicht so gab, dass man dann noch irgendwann raus war, wenn man dann ja Mutter wurde und gerade als Sportlerin, dass es dann ein Ende geben muss. Und ich habe aber, also für mich das Gefühl, in den normalen Beruf so jetzt, komme ich nicht mehr rein, will ich auch nicht mehr rein. Und dass man das, was wir machen, wenn man ja was zu erzählen hat, gut ist, mit anderen Leuten gut kann und seine Expertise weitergeben kann und dabei immer Lächeln auf den Lippen, gute Laune und Radsport einfach im Herzen trägt, sagen wir es mal so, dass man jetzt nicht die Frage stellen muss, wie lang kannst du das noch machen? Oder wo siehst du dich denn jetzt in 10 Jahren? Also wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, machst du das noch ziemlich lange, weil du bist ja immer unterwegs mit deinem Job.
Ja, ich muss mal schauen, wohin die Reise geht. Ein paar Jahre macht mir das noch Spaß. Also ich glaube, wenn das so Daily Business wird und du jeden Tag die Gruppe über die Insel führst, dann ist das auch nicht mehr so schön. Aber wenn man sich das doch aussuchen kann und da, sag ich mal, 8 bis 10 Events im Jahr hat, dann ist das alles noch im Rahmen. Man muss es halt zeitlich unterbringen, wie gesagt, mit den Kindern oder mit dem Kind bei mir. Es ist ja nur eins, bei dir sind es schon zwei. Hast du mich überholt? Glückwunsch.
Auf der Ziellinie. Da gehört habe die Marianne Voss gemacht.
Ich kämpfe da auch nicht drum, um danach zu gehen. Ja, das ändert das Leben nochmal. Ne? Wir haben jetzt über Sport gesprochen und Leistungssport, aber ich finde, Mutterschaft, Muttersein, Mutter werden ist nicht schwer, Muttersein dagegen sehr. Das habe ich sehr viele Jahre unterschätzt und ich finde, das ist schon der anspruchsvollste Job, wenn man den gut machen will. Und ich glaube, da haben wir ja auch was gemeinsam, dass wir alles, was wir anfassen, ja sehr ordentlich machen wollen oder sehr immer 100% geben wollen. Und das habe ich gelernt, ich bin ja schon ein paar Jahre länger in dem Beruf, Mutter, dass das ganz anders ist als im Leistungssport. Du gibst 100%, du bekommst aber nicht die erwarteten, weiß ich nicht, 90% raus, sondern du weißt es nie, was du rausbekommst und zumindest nicht zeitnah. Also das ist dann eher langfristig. Das ist halt schon irgendwie, war für mich ein sehr großer Lerneffekt. Und ich finde es aber auch sehr spannend, wie das alles so funktioniert. Und da muss man sich natürlich neu irgendwie belesen. Und von alleine, finde ich, geht das nicht so, wie immer alle sagen. Ja, also
es kann schon von alleine gehen, aber dann kannst du auch gucken, was du da rauskriegst. Ne? Also ja. Alles zulässt und alles so laufen lässt. Also man muss dann schon ganz schön gucken, wie macht man was, wie kriegt man zeitlich hin. Und dass man dann selber, aber das finde ich wiederum, das erfüllt mich so völlig. Klar, man kriegt nicht direkt einen Return. Du kriegst manchmal auch das Gegenteil, so ein Mama muss weg-Ding. Aber diese Aufgabe, die ist so groß, und das macht halt den Spaß. Also wer Challenges mag und wie du jetzt schließt sich der Kreis, gesagt hast, Cape Epic war so krass. Wer Challenges mag und das irgendwie cool findet und toll und das genießt, sich einfach völlig in einer Sache hinzugeben, für den sind Kinder auf alle Fälle eine gute Sache.
Ja, also ich habe jetzt wieder von einer älteren Mom gehört, ja, man darf sich aber auch nie selbst vergessen. Ne? Und das ist vielleicht auch, wenn man so ein bisschen perfektionistisch ist, dann versucht man alles richtig zu machen und fällt da vielleicht auch schnell mal selbst bei runter, wenn man braucht ein gutes Team drumherum, guten Support auch aus der Familie, glaube ich, oder am besten ein ganzes Dorf. Aber das hat halt nicht jeder. Und ja, denn nur wenn man auch an sich selbst denkt und da auch immer aufgeladen ist, dann kann man auch die Geduld aufbringen, die so eine Erziehung auch mit sich bringt.
Ja, und dafür ist Radsport wieder gut, ne? Ich hoffe, ich komme auch wieder öfters aufs Rad, weil wenn ich mal ein paar Minuten auf dem Rad sitze, dann ist es für mich auch gleich wieder so, ah ja, geil, es passt eigentlich alles so, ne? Dann sind alle Batterien voll und dann hat man auch wieder richtig Bock. Geht mir zumindest so, dir bestimmt auch. Ja, Hanka, das war eine runde Sache. Ich habe noch ganz viele andere Sachen hier auf dem Zettel. Ich habe meine zweite Seite gar nicht aufgeschlagen, weil wir so viel zu erzählen haben. Es ist so spannend, was du erzählst. Vielleicht können wir irgendwann mal noch eine zweite Folge aufnehmen. Wir warten mal hier aufs Feedback. Größtenteils Mountainbiker. Ja, ich habe auch, natürlich wollten wir auch über Gravel reden. Gravel versus Cross-Country. Was du da so dazu sagst, können wir vielleicht vertagen auf das nächste Mal, wenn ich bei dir mal wieder einen Slot buchen kann. Mit viel Vorlauf. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann wünsche ich dir einen schönen Restsommer noch, ganz viele tolle Reisen und hoffe ich, wir sehen uns bald auf dem Rad wieder.
Ja, und wie gesagt, wenn da Informationsbedarf noch ist, wenn da jemand noch mehr hören will, gerne her mit den Fragen und dann finden wir nochmal einen Termin und ja, können wir noch über andere Sachen reden.
Voll, gerne. Also, alles Gute, Hanka, bis dahin. Und ja, vielen Dank für deine Zeit.
Dir auch. Ciao.
Ciao.
Hot Seats and Cold Brews. Dein Mountainbike-Podcast mit Insights, Trash and Talk direkt aus der Szene.